Investieren mit Weitblick, so heißt das neue Buch von Fabienne Lindner und Edda Vogt, die ihr sicherlich schon von diversen Börsentagen oder Veranstaltungen kennt. Ich habe mir die beiden zum Gespräch hier nach München in unser Studio eingeladen und habe sie gefragt, um was es in dem Buch genau geht und welche konkreten Tipps für euch da drin stehen. Wenn euch das also interessiert, dann solltet ihr euch dieses Video unbedingt anschauen. Viel Spaß! Fabienne, Edda, schön, dass ihr heute nach München gekommen seid. Morgen ist ja Börsentag oder Anlegertag, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall treffen sich morgen in München ganz viele Börsenbegeisterte. Da habt ihr natürlich auch einen Anteil dran. Ich habe auch einen Vortrag und ihr seid am Vortag schon angereist nach München in unser Studio, weil es ein freudiges Ereignis gibt, das wir heute besprechen wollen. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Sollen wir das freudige Ereignis auch gleich mal zeigen?
Gerne.
Also hier, wir halten es direkt mal in die Kamera. Ja, das ist euer Buch, was ihr geschrieben habt, Investieren mit Weitblick. Und da kommen wir als extra ETF natürlich auch vor. Habe ich schon reingeschmökert und immer schön durchsucht, ob extra ETF da auch vorkommt. Kommt vor, deswegen habt ihr es auf jeden Fall verdient, heute mit mir im Podcast oder beziehungsweise auf dem YouTube-Kanal zu sprechen. Wenn man ein Buch schreibt, dann sieht man ja allein schon, es sind 250 Seiten. Das ist eine Menge Arbeit. Hat jetzt jeder von euch 125 geschrieben, oder?
Wäre gut gewesen. Wir haben uns etwas aufgeteilt.
Ja, aber was war die Motivation, da jetzt ein Buch zu schreiben? Es gibt ja schon ganz viele Finanzbücher.
Wir sprechen seit Jahren sehr umfangreich, sehr, sehr viel mit Privatanlegerinnen und Privatanlegern und wollten diese Fragen, beziehungsweise nicht die Fragen, sondern die Antworten auf die Fragen, entsteht dann so ein Bedürfnis, das mal in einem Buch zu verpacken, um auch was zu haben, zu sagen, okay, du weißt nicht, wie du deine Anlagereise gestalten sollst, hier habe ich deinen Reiseführer.
Ja. Ich finde es auch richtig schön, wenn man sowas haptisch in der Hand hält. Gell? Ich meine, alles ist digital und man findet auf Webseiten alle Informationen in YouTube und so weiter. Aber wenn man ein Buch ist, immer noch mal irgendwie, wo man sich zurücklehnen kann und im Urlaub vielleicht das irgendwie am Strand lesen kann. Wie war das für dich? Wer ist denn auf die Idee gekommen? Du oder Edda oder ihr beide? Oder wie war das?
Unabhängig voneinander, miteinander und im Gespräch bei einem Sushi-Treffen war keine Schnapsidee, war eine Sushi-Idee. Ja. Und da kamen wir wirklich auf den Punkt und haben gesagt, so, jetzt legen wir los, jetzt machen wir das tatsächlich und setzen es in die Tat um.
Ja. Ich habe vorhin mal reingeschmökert und das ist ja wirklich, jedes Thema wird quasi so angeschnitten oder auch etwas tiefer bearbeitet. Es macht es dann ein bisschen schwierig herauszufinden, für wen ist das jetzt eigentlich geschrieben. Ich weiß, ihr seid ja sehr aktiv auch in diesem Female Finance Thema. Ist es jetzt eher für Frauen geschrieben oder ist es für jedermann geschrieben? Wie sieht euer Wunschleser aus?
Es ist für jedermann und jeder Frau geschrieben. Die Idee dahinter ist gar nicht mal, dass man es unbedingt von vorne bis hinten durchlesen soll oder muss, sondern man kann ja auch hinten weiter tiefer einsteigen. Also wenn jemand seit Jahrzehnten ETF-Sparpläne machen würde, was inzwischen seit Jahrzehnten fast geht, und aber noch nie eine Anleihe gekauft hat, dann ist vielleicht das mit der Anleihe eben der interessante Teil. Und das war der Gedanke dahinter, eine Art Reiseführer als Kompendium.
Und erzähl mal, was sind so Inhalte? Gehen wir mal so schrittweise durch.
Also wir legen natürlich los mit den mit dem Mindset, man mag das Wort nicht mehr, du hast ein besseres, oder? Mit der Haltung, die man haben muss, um überhaupt anzufangen, welche Hürden das sind, weshalb wir so viele Menschen hier in Deutschland so eine Scheu haben, an der Börse aktiv zu sein. Und dann der erste Gedanke, den man dann ja hat, ist so eine Art Bilanz, die man aufstellen kann. Und das ist so logischerweise unser zweites Thema, um dann mit einer ganz einfachen Strategie loszulegen, nämlich langer Anlagehorizont, breit gestreut, zu geringen Kosten, was einen nächsten Schritt sofort zum ETF-Sparplan bringt. Und so geht das immer weiter auf dieser Reise. Und das kennen wir ja alle von uns. Man entwickelt sich ja im Laufe seines Anlegerinnen- und Anlegerlebens. Und das haben wir versucht abzubilden.
Wie schätzt ihr so momentan die Börsenlage ein? Weil die ist ja jetzt gerade aktuell, heute war ein sehr schlechter Tag an der Börse. Glaubt ihr, dass das dann Leute jetzt vielleicht wieder abhält, in der Börse zu investieren? Oder wie geht man am besten mit solchen, sagen wir, Ängsten um?
Ja, die Nachfragen kommen auf jeden Fall. Also wir haben ja täglich mit vielen, vielen Privatanlegerinnen und Privatanlegern zu tun. Klar, die Angst ist da. Und wenn man in den Medien liest, wird auch gewarnt, oh je, was ist mit meinem ETF-Sparplan? Und genau da, wie er da sagt, es ist ein Reisebegleiter, ein Wegbegleiter. Und da wollen wir halt auch sagen, oder sagen wir auch drin, bleibt dran, bewahrt die Nerven. Und genau, das
Also auch so ein bisschen Motivator sozusagen.
Genau, richtig, genau.
Ich habe ja auch reingeschaut gehabt und da ist mir aufgefallen, dass ihr da so ganz viele, einige Gastbeiträge habt. Aber was mir wirklich aufgefallen ist, dass da sehr viele Frauen Gastbeiträge geschrieben haben. Gerd Kommer ist auch drin. Ich bin nicht drin, ist mir dabei auch aufgefallen, nur als Anmerkung. Aber das ist ein anderes Thema, das klären wir nachher. Nein, da sind ganz viele Gastbeiträge von Frauen drin. Hat das einen speziellen Hintergrund? Oder ist es Zufall? Oder bewusst so gewählt worden?
Teils. Also zum einen versuchen wir, das ist natürlich, also ist kein Buch, ganz nochmal explizit möchte ich das sagen, es ist kein Buch für Frauen, es ist ein Buch für Frauen und Männer. Wir versuchen natürlich nach Möglichkeit mehr Frauen nach vorne zu bringen, weil sie einfach in der Finanzbranche sowohl als Autorinnen, als auch als Anlegerinnen, als auch in unseren Berufen unterrepräsentiert sind. Und tatsächlich sind in unserem Netzwerk in vielen Themenfeldern auch mehr Frauen als Männer. Es ist uns aber erst im Nachhinein aufgefallen.
Können Frauen was anderes besser oder können Frauen besser mit Finanzen umgehen?
Nee, das glaube ich nicht.
So? Mit Finanzen nicht, aber ich würde sagen, Frauen haben eine andere Art und Weise, Dinge, komplexe Dinge runterzubrechen und zu erklären und niederschwellig zu erklären und vielleicht ein bisschen weniger Fachjargon zu verwenden, so dass es dann wirklich für jeder Mann und jeder Frau ist. Ja.
Man sagt auch, Frauen agieren so ein bisschen besonnen an der Börse oder also nicht jetzt übermäßig viel traden, sondern eher ruhiger und vielleicht auch die Risiken besser abwägen. Könnt ihr das bestätigen?
Ja, da gibt es Statistiken zu. Gibt's ja, die Depotbanken und Broker veröffentlichen das ja auch. Also Frauen haben in der Regel mehr ETF-Sparpläne und weniger Einzelaktientrades, machen in der Regel weniger. Und wir wissen auch, dass die aktive Anleger umso weniger Rendite machen sie.
Wie geht's weiter? Also ihr habt sozusagen den Einstieg in dem Buch. Man kann sich sozusagen erstmal die Barrieren abbauen, erstmal sich einfinden, wie man sozusagen anfängt oder warum man anfangen sollte und wie geht's dann weiter? Also du hast schon den ETF-Sparplan ja angesprochen, aber dazu brauche ich einen Broker beispielsweise. Wo sind auch Tipps drin, wie ich den richtigen finde?
Ja. Also wir erklären, wie man sich eine Depotbank suchen kann, was es da gibt. Wir erklären auch, wie Kosten entstehen, haben auch Gastbeitrag zu dem Thema Kosten bekommen und dann der nächste Schritt sind die Anlageklassen natürlich, die man am Anfang sich anschaut. Das sind Aktien und Anleihen und dann, das ist dann so ein 2-3 Schritte hinten dran, noch komplexere Anlageklassen zu erklären. So ist das eben wirklich mit wachsendem Know-how im Buch auch. Also das wachsende Know-how, was man selbst hat an der Börse, steigt auch in dem Buch immer weiter an.
Und andere Anlageklassen auch, also du hast jetzt ETFs schon angesprochen, Aktien an sich wahrscheinlich logischerweise, weil der Aufbau ist ja auf. Aber an der Börse Frankfurt beispielsweise werden ja auch Derivate gehandelt oder sowas, ist das dann auch drin?
Nur ein bisschen. Das wäre eigentlich was ursprünglich geplant, das wäre auch mein Lieblingskapitel gewesen, neben den Entnahmeplänen. Und beide Kapitel sind rausgeflogen wegen Platzmangel. Weil der Verlag meinte nach 250 Seiten, jetzt ist Schluss.
Ja, das ist mal gut.
Ja. Was aber dann heißt, es gibt einen zweiten Band.
Ja, sehr gut. Das ist dann deinvestieren mit Weitblick.
Erstmal investieren mit Wumms und dann deinvestieren mit Weitblick.
Ja, sehr schön. Wie investiert ihr denn selber eigentlich? Oder fangen wir vielleicht mal noch, bevor ich das frage, an. Gibt es da so eine allgemeingültige, sagen wir mal, Anlagestrategie, die ihr propagiert? Also Gerd Kommer hat ja den Begriff dieses Weltportfolios geprägt. Wie geht ihr da um? Gibt es, wenn man das durchgelesen hat, dann gibt es eine zentrale Anlagestrategie, wo ihr sagt, das ist gut geeignet oder?
Ich finde immer, ich spreche ja sehr, sehr viel mit Leuten über Anlagestrategien und meiner Ansicht nach steht vorne immer die Frage, welcher Zeithorizont. Und das entscheidet über die Anlageklasse und auch über das konkrete Wertpapier in einer Anlageklasse. Und mit dieser Grundfrage, darauf kann man wunderbar die jeweils passende Strategie aufbauen. Und das haben wir da auch versucht. Da steht nicht eine Strategie drin, sondern ich habe meinen Anlagehorizont, ich kenne die Risiken, die mit einem konkreten Investment verbunden sind und dann kann ich darauf meine Entscheidung fällen. Und das versuchen wir zu vermitteln. Und das auch für Kryptowährungen, das auch für einzelne Stockpicking-Strategien mit Kennzahlen, also für alles, was es da so gibt. Und da haben wir eben versucht, möglichst umfassend zu sein und auch möglichst konkret. Also nicht so nebulös, dann such dir halt mal einen Aktien-ETF, sondern ganz konkret, wie suche ich mir den? Wie komme ich dazu? Und der nächste Punkt, wie kaufe ich ihn?
Das ist dann die Broker-Empfehlung.
Ja, oder auch, wie gebe ich eine Order auf? Das ist ja nochmal.
Ja, da gibt es ja auch dann ein Limit oder kein Limit. Wann soll ich eins machen? Wie soll ich es machen? Ich vergleiche das ja immer so ein bisschen mit dem Kochen. Ja? Wenn ich jetzt, ich kann mir mit verschiedenen Aktien oder ETFs eine Suppe sozusagen kochen. Ja? Wenn ich weiß, wie es geht, dann schmeckt sie und wird mir eine Rendite bringen. Und ihr habt jetzt sozusagen, ihr erklärt nicht die Zutaten, sondern ihr erklärt eigentlich, wie man kocht.
Ja.
Oder? Das ist doch eigentlich der Punkt, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, wenn ich weiß, worauf ich achten muss, ich weiß, was Salz ist, ich weiß, was Pfeffer ist, ich weiß, was Koriander ist, aber wie es mir dann schmeckt, das kann man dann ja selbst für sich entscheiden.
Genau.
Ja.
Und auch, dass ich die Suppe nicht versalze, ja, weil was wir häufig beobachten ist, dass wenn Anlegerinnen oder Anleger aktiv werden, dass sie dann doch versuchen, den Markt zu schlagen und schlauer zu sein, ja, und da wirklich zu sagen, hey, okay, ihr habt es verstanden, nichtsdestotrotz gibt es gewisse Regeln, die für alle gelten, auch für die Profis und das ist uns auch entsprechend sehr, sehr wichtig im Buch.
Oder, dass man zu viel Chili reintut, und es einfach zu feurig wird, ja. Ich habe mich vorhin mit Kollegen auch unterhalten, weil jetzt die Märkte ja so schwierig sind, wie die gerade junge Anleger, die jetzt so in den letzten 5, 6 Jahren, sage ich mal, da an die Börse gegangen sind, wie die mit dieser Situation umgehen. Ich meine, jetzt, klar, wir haben eine ordentliche Korrektur gerade, muss man mal gucken, wie das weitergeht. Ja. Aber die Grunderfahrung, die die Anleger gemacht haben, ist halt eher positiv, was ja gut ist.
Ja.
Man konnte aber auch nicht allzu viel falsch machen. Und wenn ich Videos bei mir auf dem Kanal gemacht habe und manchmal Kommentare dann kamen, ja, wieso soll ich denn in Anleihen investieren oder warum mein Leben Gold? Ich kaufe einfach einen zweifach gehebelten MSCI World, den heiligen Amumbo, ja, und da habe ich Top-Performance. Das ist natürlich richtig, aber man sieht halt jetzt, wenn es mal etwas schärfer korrigiert, dann hat man halt auch ordentlich plötzlich Verluste. Und wenn man das vorher noch nie erfahren hat, dann fehlt einem, glaube ich, eine wichtige Erfahrung.
Ja, sicherlich. Es geht aber auch auf der anderen Seite nicht anders. Man muss, also in einem Anlegerleben wird man das des Häufigeren erleben, dass Werte korrigieren. Weil wir dürfen einfach eins nicht vergessen, Rendite ist die Bezahlung für Risiko. Und es ist eigentlich an Menschen wie dir und uns beiden, das den Leuten klarzumachen. Und jetzt aber zu sagen, hier, bleib gelassen. Erinnere dich dran, Rendite ist der Lohn für Risiko. Und das bedeutet Risiko tatsächlich und erleb's. Und es kommt, geht auch wieder vorbei.
Ja, aber ich glaube halt, dass das so schwierig ist. Weil überleg mal, wenn du eine MSCI World gekauft hast oder Nasdaq, also klassische Retail-Produkte, wo Privatanleger halt gekauft haben. Und es ist nur gestiegen über 6, 7, 8 Jahre, nur konstant nach oben, egal was, vielleicht mal ein Klick, ein Knick, aber dann ist es wieder gestiegen. Dann denkt man, dass man Risiko aushält, weil man diese Tagesschwankungen, die es halt so in der Vergangenheit gab, irgendwie ausgehalten hat. Aber wenn es jetzt mal 10%, 20%, 30% runtergeht, dann über Monate vielleicht sogar seitwärts, weil einfach sich das Marktumfeld fundamental geändert hat, dann glaube ich, ist es schon ein bisschen schwierig. Und da bin ich einfach nur gespannt, wie man damit umgeht. Und ja, natürlich ist es unsere Aufgabe, darüber aufzuklären.
Ja, klar, schwierig ist es. Aber wir können ja nichts anderes tun, als versuchen zu vermitteln. Bleib gelassen, atme es weg, häng dir das Rendite-Dreieck von Christian an den Kühlschrank. Mach dir einen schönen Gedanken, guck nicht in dein Depot. Es gibt ja so kleine Tipps, mit denen man so Zeiten besser aushält.
Du hattest ja explizit gesagt, junge Menschen. Wir haben jetzt auch mit jungen Menschen kürzlich gesprochen und da war total fasziniert, dass die ein ganz anderes Verständnis von Risiko auch haben und gar nicht mehr diese Risikoaversion haben, die wir in unserer Generation haben, weil die, wie du sagst, ganz anders aufgewachsen sind und vielleicht auch, das wird sich jetzt zeigen, mit den aktuellen Ereignissen doch vielleicht ein bisschen gelassener umgehen als wir.
Ja, ich sage ja auch immer, es hängt, glaube ich, extrem viel damit zusammen, wie viel Geld man investiert hat. Weil wenn jetzt zum Beispiel einer 10.000 Euro, das ist ja insgesamt schon ein großer Betrag, wenn man da jetzt zum Beispiel 10% verliert, dann sind 1.000 Euro verloren auf dem Papier. Man hat es ja nicht realisiert. Aber 1.000 Euro ist jetzt ein Betrag, den man in seinem Investmentleben, sage ich jetzt mal, auch wieder zurückverdienen kann. Ja? Wenn man jetzt aber 300.000 Portfolio hat und plötzlich 30.000 verloren hat, dann ist es natürlich ein anderer Betrag. Das ist ja dann schon, keine Ahnung, was ein Golf heute kostet, aber dann hat man halt schon mal ein Auto verloren. Ja? Und das ist natürlich schon nochmal eine emotional andere Geschichte. Und gerade für Leute, die jetzt sozusagen vielleicht vom Rentenalter stehen, die jetzt wirklich die letzten 10, 20 Jahre eine gute Performance gemacht haben, Thema Einsparen, wenn die dann weiterhin offensiv sind, investiert sind, dann haben die halt im Zweifelsfall ein Problem.
Ja. Ja, ich habe übrigens vorhin was Falsches gesagt. Das Entnahmekapitel gibt es und da steht auch genau das drin. Es ist nur nicht mehr ins Buch gekommen, es ist online. Also jeder, der das Buch kauft, da kann man sich dann online dieses Kapitel durchlesen. Da steht auch genau diese Thematik, die man bedenken muss. Also mich betrifft es ja auch persönlich. Ja. Also man muss einfach bedenken, dass wenn man in einer als eine Phase 5, 6, 7, 8 Jahre hat, bis man anfangen will zu entnehmen und ich laufe in der Phase in Crash rein, dann habe ich ein kleines Problem. Ja. Das muss ich einfach vorher bedenken. Aber es lässt sich vorher bedenken. Ja. Das ist auch eine Situation, da empfehle ich tatsächlich irgendwann mal zu einer Beratung zu gehen, einfach zu sagen, ich mache meine Lebensendfinanzplanung und dann lasse ich das nochmal von jemandem anders durchrechnen. Ja, weil wäre ja doof, ich verrechne mich da.
Ja, das wäre definitiv blöd. Das Thema Fehler habe ich mir auch noch mit aufgeschrieben. Das habt ihr sicherlich auch analysiert. Könnt ihr mal so die wichtigsten Fehler sagen, die Anleger aus eurer Sicht machen? Stehen wahrscheinlich da auch drin, vermute ich mal. Ja,
Fangen wir ab. Ich fange an, dann immer ein Fehler, ein Fehler. Okay, sehr gut. Mal gucken, wo wir enden. Okay, fangen wir an mit dem Fehler Nummer 1, nichts tun.
Fehler Nummer 2, alle Eier in einen Korb legen.
Fehler Nummer 3, gierig werden. Das passiert mir selber ja auch noch. Ja. War vor ein paar Monaten auf einer Skifreizeit mit Börsianern. Nachts hat mir einer was von einem Minenwert erzählt. Ich habe den nächsten Morgen gekauft. Ich habe zwar mal kurz geguckt, was das eigentlich ist. Aber sowas macht man einfach nicht.
Ja, außer mit Spielgeld.
War auch Spielgeld, ja. Aber gierig werden halt.
Ja, das falsche Produkt kaufen oder aufs falsche Produkt setzen.
Also, keine Ahnung, nicht auf die Gebühren zum Beispiel schauen oder sowas. Genau. Ich habe noch eins, Homebuys, nur lokal investieren. Wobei ich finde, natürlich, klar, ist es schon richtig. Gemeint ist damit ja, dass man nicht nur jetzt zum Beispiel in eine Branche oder sowas investiert oder zum Beispiel in ein Land. Wobei man aber auch sagen muss, die Unternehmen, die man in der Regel so, in die man so investiert, sind ja mittlerweile auch weltweit tätig. Ja, also klar, es ist ein deutsches Unternehmen, aber Apple zum Beispiel ist ein amerikanisches Unternehmen, aber die sind ja weltweit aktiv. Ja.
Zyklisch investieren. Und das machen ja auch die meisten und das ist wirklich ein Fehler. Also die Tendenz dazu, ich werde wirklich von Menschen gefragt, soll ich jetzt verkaufen? Die eine langfristige Strategie fahren. Das ist das Typische. Jetzt wird dann verkauft und dann wird gewartet, bis es wieder hochgeht und es sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung und dann wird wieder gekauft. Die Zyklik halt.
Ja, das ist schlecht.
Ja, nicht kontinuierlich investieren. Also da haben wir ja durch Sparpläne ein super Vehikel, das uns ermöglicht, wirklich entspannt dran zu bleiben und uns nicht ständig mit dem Thema beschäftigen zu müssen, wenn wir es nicht möchten.
Mhm. Modetrends folgen.
Modetrends, wollte ich gerade sagen. Ja, ich hatte noch einen anderen Kopf, der hat sich gerade mit den Modetrends gebissen. Der Ali Masaba hat sehr schön vorgerechnet, dass 2023 die Themen-ETFs bei höherem Risiko weniger Rendite gemacht haben als der MSCI World. Da kann man sich einfach nochmal, das heißt nicht, dass Einzelne da nicht gut performt haben, aber man sieht auch, dass andere wiederum eben überhaupt nicht gut performt haben. Und das ist das, was du meinst mit den Modetrends.
Ja, es ist halt eine Wette immer. Ja. Wenn du jetzt aber zum Beispiel schaust, das Thema Rüstung, wenn man das jetzt mal als Thema Rüstung ansieht, das wäre halt sehr gut gewesen. Und das Thema es ist nicht so gut gelaufen, fällt mir gar nichts ein. Banken sind auch sehr gut gelaufen.
Batterien laufen total schlecht.
Ja, sowas zum
Beispiel. Ist ja auch ein Modethema.
Ja.
Also,
genau. Cannabis.
Cannabis auch. Super schlecht, ja.
Also, da sieht man einfach, dass es sinnvoll ist, sozusagen breit zu streuen. Ich finde aber vor allen Dingen auch den Aspekt des breit streuen, weil man einfach, weil es so stressfrei ist. Ja? Und natürlich, ich werde das demnächst, weil wir haben bald die Daten dazu, mal auswerten, wie viel Prozent zum Beispiel Rüstung ich in einem MSCI World ETF habe. Wow, das wäre mal interessant, weil meistens sieht man ja nur so die Sektoren und dann ist es so versteckt mit anderen Sektoren, aber wirklich mal zu gucken, okay, was habe ich denn, was hat ein durchschnittlicher Anleger, der ein MSCI World Investment, wie viel Prozent Rüstung hat der denn eigentlich drin? Und der hat wahrscheinlich auch, ich erzähle jetzt mal 2, 3, 4 Prozent Rüstung. Ja? Das heißt, wenn jemand sagt, also es ist immer auch so eine emotionale Geschichte. Aber wenn man irgendwo an der Börse einen Trend sieht, der extrem nach oben sich entwickelt und wenn man eben breit gestreut ist, dann hat man den halt automatisch auch mit dabei. Und das ist eigentlich gut, weil man eben dann quasi in alles investiert ist und somit auch von allem irgendwie profitieren kann.
Ja,
finde ich schon wichtig.
Noch ein Fehler, ganz beliebt. Hin und her macht Taschen leer, da glaube ich wirklich dran, haben wir vorhin schon gesagt. Und mein Lieblingsbörsenspruch ist, hätte Fahrradkette. Einfach nie über entgangene Gewinne ärgern, weil es ist Unsinn. Daraus lernen.
Aber es macht so viel Spaß.
Ja, und auch das Thema, was wir vorhin schon hatten, so dass ich denke, ich muss alles alleine machen. Also zum einen keine Beratung oder die falsche Beratung. Also das sind auch essentielle Bausteine, die viel Geld kosten können.
Aber glaubst du, dass man eine Beratung wirklich braucht? In Finanzdingen, also jetzt mal nicht Baufinanzierung und so weiter, also sowas wirklich Komplexes, wo auch langfristige Verträge irgendwie abgeschlossen werden. Aber so eine ganz klassische Geldanlage, ich finde, da braucht man keine Beratung.
Oder? Also es kommt auf die Situation drauf an, ne? Kommt auf dein Portfolio an, auf die Zusammensetzung, wo du in deinem Leben stehst. Ich sag mal, wenn ich am Anfang stehe, meinen ETF-Sparplan eröffne, brauche ich das nicht. Ja, aber wenn ich unterschiedliche Grundvoraussetzungen habe, dann lohnt es sich schon hin und wieder, da einen professionellen Rat zu suchen. Machen wir auch in anderen Angelegenheiten. Wir machen ja nicht alles selbst. Von daher denke ich, sollten wir das nicht bei unseren Finanzen aus den Augen lassen.
Ja. Was auch ziemlich häufig in meiner Umgebung jetzt vorkommt, die Leute erben Portfolios. Mhm. Und das macht keinen Sinn, ein Portfolio, das man erbt, einfach zu verkaufen. Weil es könnte ja sinnvoll sein, da Teile zu behalten. Also für sowas, gerade wenn man sich damit eben nicht so gut auskennt, da würde ich auch empfehlen, zu einer Beratung zu gehen. Aber dafür zu zahlen, nicht zu einer Bank zu gehen.
Ja, Honorarberater oder sowas. Ja. Aber das ist ja so ein bisschen wie der Lottogewinn. Ja, ich komme plötzlich zu Geld und weiß eigentlich gar nicht, was ich damit machen soll, weil ich es vorher vielleicht auch nie, also vielleicht hatte ich ja mit Geld schon zu tun, aber nicht mit vielleicht größeren Summen. Und dann ist es natürlich besser. Ja.
Du, aber du glaubst es nicht? Mit mir sprechen Leute, die sind darüber entsetzt, die sagen, ich wünschte, ich hätte das nicht geerbt. Das macht mir Stress. Und das finde ich so schade.
Ja. Das liegt aber, glaube ich, insgesamt an dem schlechten Kontakt zum Thema Geldanlage und Finanzen überhaupt. Also weil man, wenn man damit normal, sage mal, sich beschäftigt und aufwächst, dann sollte sowas eigentlich nicht der Fall sein. Ja. Wie legt ihr denn selber Geld an?
Ganz, ganz konservativ, ehrlich gesagt.
Konservatives Tagesgeld?
Nein. Schon, ich habe meinen Sparplan, ETF-Sparplan, breit gestreut. Und dann habe ich ein paar spannende Satelliten. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr probiere ich auch aus. Aber ja, wir haben viele Experten, die sagen, oh, das ist ganz langweilig. Und da auch wieder das Thema irgendwie, dass viele versuchen, irgendwie den Markt zu schlagen. Aber für meine langfristige Geldanlage, Altersvorsorge, breit gestreut, Welt-ETF und dann ein bisschen, was zum Ausprobieren. Und
aber ist ja das, was ihr quasi auch im Buch
geschrieben habt. Genau, richtig. Also das, was Spaß macht, so ein bisschen. Genau, ja.
Ich bin, glaube ich, ein bisschen aggressiver. Ich halte mich aber auch an alles, was ich versuche zu erklären. Ich habe eine kleine Regel. Ich bin jetzt auch seit knapp 30 Jahren in der Finanzbranche und alles, worüber ich spreche, will ich auch einmal selbst getan haben, nach Möglichkeit. Klappt auch einigermaßen. Und ich fahre eine 100%ige Aktienquote mit allem Geld, was ich wirklich nicht brauche in den nächsten 8 Jahren. Mhm. Und da weiß ich jetzt auch, wie groß das Minus im Moment ist. Aber es geht, es ist aushaltbar. Mhm.
Also, ist aber die Frage, was man für eine Einstellung sozusagen dazu hat.
Ja, man kann Risiko auch oder man kann es auch verrationalisieren. Also es gibt einmal dieses wahrgenommene, empfundene Risiko, aber es gibt auch ein tatsächliches Risiko. Mhm. Und das muss man sich ab und zu mal beziffern und plausibel machen. Und dann geht es einem viel, viel leichter an der Börse.
Ja, ich habe mein Portfolio mal bei uns auf dem Kanal geshared. Das hat sich inzwischen, ich muss da mal wieder ein Update machen, es hat sich nämlich ein bisschen verändert. Und am Endeffekt ist es aber auch so, bei mir ist das Korrektiv immer meine Frau, weil ich darf da nichts machen ohne Absprache. Und deswegen passiert da eigentlich fast gar nichts. Ja, und dann habe ich noch so ein Trading-Depot, da passiert ein bisschen mehr, aber das ist eigentlich eine Spielerei.
No. Ich finde, es tut gut, drüber zu reden. Und ich merke auch, dass es anderen gut tut, wenn man selbst drüber spricht. Und ich zeige ja meins auf Vorträgen inzwischen, ist nicht mit Summen, aber ich zeige es mit der Verteilung und habe dann auch gezeigt lange, dass mich die großen Weltindizes ausperformt haben. Aber ja klar, aber das kann man ja erklären. Und ich glaube, dass es allen gut täte, wenn wir gemeinsam über solche Sachen reden würden und über die Überlegungen dahinter. Mhm. Darum geht es ja. Also es geht nicht um das hier zeigen, wie dicke, sondern was habe ich mir dabei gedacht?
Genau.
Was
einfach denkst du dir? Die Erfahrungen austauschen, was habe ich erlebt dabei und was habe ich vielleicht schon für Fehler gemacht?
Mhm. Genau. Fehlerkultur, richtig. Fehler, dass man da einfach so steht und sagt, ja.
Dann wünsche ich auf jeden Fall mal viel Erfolg. Das ist ja jetzt, ist es schon rausgekommen oder ist es, das ist ja eins mit persönlicher Widmung für mich. Also heute erschienen.
Nein, eigentlich kommt es am 10., also nächste Woche, aber ich weiß von Leuten, die bestellt haben, dass sie es schon abgeholt haben.
Ah ja, sehr gut. Ja, also so schaut es aus.
Quasi erschienen.
Gibt es beim Online-Fachhandel, nehme ich mal an, und natürlich überall in den ganzen Buchläden. Ja,
wir haben auch eine Website dazu gemacht, die heißt genau so, investieren mit Weitblick, mit Bindestrichen dazu. Und da gibt es auch alle Termine, bei denen wir zu finden sind, sei es online, sei es vor Ort, wie morgen in München. Und
da mache ich am besten einen Link in die Videobeschreibung, da kann man sich es in Ruhe nochmal anschauen und natürlich auch bestellen.
Klasse.
Also viel Erfolg, tolles Projekt, habe ich auch noch vor mir, ich krieg's aber irgendwie nicht gebacken, aber sehr schön, gefällt mir.
Klappt auch noch.
Ja, irgendwann mal, wenn ich in Rente dann schreibe ich mal ein Buch, über meine Erfahrungen bei Extra ETF, das wird
cool.
Das wird spannend. Cool, also dann danke, schönen Tag morgen, ja, danke. Und noch schöne Zeit in München. Bis zum nächsten Mal.
Danke schön.
So, das war das Gespräch mit Edda und Fabienne zu ihrem neuen Buch. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, wie du das Video, den Talk gefunden hast. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Lass gerne ein Like da. Abonniere den Extra ETF YouTube-Kanal, denn dann verpasst du kein Video mehr von uns, wenn es darum geht, wie du erfolgreich mit ETFs investieren kannst. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.